Wohlstand für alle. Spezial.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Christian.
Hallo Ole.
Ja, die aufmerksamen Zuhörer werden schon mitbekommen haben, heute ist etwas anders als sonst. Es ist ein Wohlstand für alle Spezial. Und ich freue mich, Christian Baron begrüßen zu dürfen, der neulich sein Erstlingswerk veröffentlicht hat. Das heißt, ein Mann seiner Klasse. Und ist im Klassen Verlag erschienen. Und wir wollen heute mit Christian über Klasse sprechen, aber auch über Armut. Und bevor wir zu dir kommen und vielleicht auch, dass du uns ein bisschen was von dir erzählst, möchte ich erstmal wissen, dein Werk heißt ja schon Ein Mann seiner Klasse. Leben wir in einer Klassengesellschaft? Gibt es überhaupt noch Klassen? Viele sagen ja, es gibt nur so Schichten, aber Klassen, das gab es vielleicht mal im 19. Jahrhundert, aber das ist doch vorbei.
Ja, eine sehr schöne Einstiegsfrage. Genauso gut hättest du mich jetzt wahrscheinlich auch fragen können, haben wir eigentlich noch Sexismus in unserer Gesellschaft, wo wir doch die MeToo-Debatte haben und alle darüber geredet haben und alles ist doch jetzt wohl weg? Nein, natürlich leben wir noch immer in einer Klassengesellschaft und nimmt man die Trennung von Produktionsmitteln, was das Eigentum angeht, und die abhängige Erwerbsarbeit zum Maßstab, dann leben wir in Deutschland sogar in einer Klassengesellschaft, wie wir sie noch nie hatten, weil die Arbeiterklasse so groß ist, wie sie noch nie war. Der klassische Definitionsansatz ist ja so, zur Arbeiterklasse gehören alle diejenigen, die gezwungen sind, um überleben zu können, einer abhängigen Erwerbsarbeit nachzugehen. Also du oder ich, wir könnten jetzt nicht morgen zu unserem Chef gehen und sagen, weißt du was, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu arbeiten, zumindest nicht gegen Lohn, ich werde jetzt ab morgen nur noch ehrenamtlich im Tierheim arbeiten. Das wäre so einer meiner Träume. Geht aber nicht, weil dann würden wir verhungern und könnten dann nicht mehr im Tierheim arbeiten. Das geht eben nicht. Und demgegenüber steht eben die Kapitalistenklasse, die im Eigentum der Produktionsmittel sind. Das bedeutet, sie bestimmen darüber, also sie bestimmen nicht allein darüber, aber sie haben zumindest die bessere Verhandlungsmacht, wenn es darum geht, welchen Lohn bekommt man. Und diese Grundstruktur ist bei aller Ausdifferenzierung in dieser Gesellschaft nach wie vor vorhanden.
Und wann hast du das zum ersten Mal bemerkt und hat sich das bei dir im Leben zum ersten Mal so bemerkbar gemacht, dass wir in einer Klassengesellschaft leben?
In meiner frühen Kindheit natürlich noch relativ wenig. Da hat sich das gar nicht so richtig in mein Bewusstsein geschlichen, aber es war doch vorhanden. Also wir waren eine Familie, ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen. Das muss man vielleicht dazu sagen, da spielt auch das Buch überwiegend. Ja. Wir waren so eine kleine Kernfamilie, die sich abgeschottet hat nach außen. Also uns war es sehr wichtig offensichtlich, dass nicht viele Einflüsse von außen reinkommen. Und zwar, das lag vor allem an der Scham, die meine Eltern vor allen Dingen empfunden haben. Und dann war für mich die Armut, in der wir gelebt haben, einfach normal. Also es war normal, dass ab und zu mal der Strom nicht mehr anging. Es war normal, dass wir keine Heizung hatten. Und es war normal, dass wir manchmal nicht mehr genug zu essen hatten, weil am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig war. Mhm. Geändert hat sich das erst, als ich in die Schule gekommen bin. Ich war auch vorher nicht im Kindergarten wegen der Gebühren, die wir da hätten zahlen müssen. Da habe ich dann auf einmal Freunde gehabt, die ganz andere Dinge sich leisten konnten als wir. Und ich habe das nicht verstanden, weil deren Väter ist genauso wie mein Vater arbeiten gegangen und abends dann kaputt geschafft nach Hause gekommen. Ich habe nicht ganz zusammengekriegt, warum wir dann so viel ärmer sind. Das war so das erste Mal, dass mir das bewusst geworden ist. Und später dann, als es auch um den Übergang in die weiterführende Schule ging, da hat sich das zum ersten Mal sehr stark und bewusst bemerkbar gemacht. Ich hatte zwar eine Gymnasialempfehlung auf meinem Grundschulzeugnis, aber wurde an keinem Gymnasium angenommen. Und das lag vor allen Dingen daran, dass man sich meine soziale Herkunft angesehen hat und dachte, ah ja, okay, der kriegt von zu Hause ja gar keine Unterstützung. Mhm. Spätestens in der 7. Klasse braucht er vielleicht sogar Nachhilfe, das geht ja überhaupt nicht. Der soll doch erstmal an eine Hauptschule oder an eine Realschule gehen. Mhm. Und nur aufgrund des großen Engagements meiner Tante damals ging es dann, dass ich, genauso wie mein Bruder, auf eine Gesamtschule gekommen sind. Eine Schulform, die noch immer sehr selten ist in Deutschland, auf der ich dann später auch Abitur machen konnte. Also das waren so die prägenden Erinnerungen in den ersten 18 Jahren meines Lebens.
Und wie war das im Rest deiner Familie? Also wenn du jetzt Abitur gemacht hast, du hast danach ja dann auch noch studiert. Wie war das bei deinen Geschwistern? Also wie ging deren Lebensweg weiter?
Also ich glaube, man muss zunächst einmal sagen, die Tatsache, dass ich studiert habe und jetzt heute als Journalist in einer Großstadt arbeiten kann, meine Geschwister, das muss man vielleicht auch wissen und sagen, haben allesamt nur den Hauptschulabschluss, nur in Anführungszeichen, das ist mir sehr wichtig, und keinen Beruf gelernt. Die leben auch noch immer in Kaiserslautern, wo wir herkommen. und haben eben einen ganz anderen Weg gewählt oder sind einen anderen Weg gegangen. Gewählt würde man vielleicht im herrschenden Narrativ sagen, denn sie hatten auch kaum eine Chance. Es ist so, dass relativ früh in mir der Bildungshunger geweckt wurde. Die Gründe kann ich nicht genau nachvollziehen. Was ich aber weiß, ist, dass es Menschen gab, die in mir irgendwie jemand gesehen haben, aus dem mal was werden kann, wie man so schön sagt. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass sowohl bei Lehrerinnen als auch bei verschiedenen Freunden meiner Familie und so weiter und auch beim Jugendamt, das später für uns zuständig wurde, da gab es Leute, die haben mich gefördert. Die haben gesagt, toll, wie du das machst, deine guten Noten, mach weiter so. Ich habe davon also Anerkennung gekriegt. Und mein Bruder vor allen Dingen, der in ähnlichem Alter ist wie ich, meine Schwestern später auch, die haben diese Anerkennung so nicht bekommen. Ja. Und mussten sich andere Anerkennungsquellen suchen. Und wenn du von zu Hause aus nicht diese grundlegende Selbstverständlichkeit, was das Thema Bildung angeht, hast, dann gehst du automatisch einen anderen Weg als den zu Abitur und Studium. Und das war der einzige Grund, warum ich das machen konnte.
Und du hast ja eben auch schon gesagt, dein Vater, der hat gearbeitet, wie die Väter deiner Mitschüler auch. Und trotzdem war am Ende nicht genug Geld da. Was haben denn deine Eltern gemacht beruflich?
Meine Mutter war ungelernte Hausfrau. Sie hat sich bei uns zu Hause um die Kinder gekümmert, in den Haushalt, und mein Vater ist nach der Hauptschule von der Schule gegangen und hat auch keinen Beruf gelernt. Der war sein Leben lang Möbelpacker.
Und was ich interessant fand bei der Lektüre deines Buches, also du erzählst ja viel über dein Leben, du erzählst aber auch viel aus deiner Familie, und da wird auch viel an Dialogen beschrieben, wie deine Eltern miteinander sprechen, wie vielleicht dein Vater mit deinem Onkel spricht. Und was man immer merkt, ist, dass da dieses Leistungsethos, was in der gesamten Gesellschaft existiert, auch mitschwingt tatsächlich. Also diese Idee, wenn man hart arbeitet, dann schafft man es auch. Dass selbst bei denen, die so arm sind wie deine Eltern, schwingt das in den Aussagen immer noch mit. Also da sagt dein Vater zum Beispiel einmal zu deiner Mutter, als sie hochschwanger ist, sie solle mal nicht so eine Kugel vor sich her schieben, und jeder, der Arbeit suche, der könne die auch finden. Also diese Einstellung, wo eigentlich die Ärmsten in der Gesellschaft doch am eigenen Leib erfahren müssten, dass es nicht stimmt, was da gesagt wird, die findet man da genauso. Woran liegt das? Oder kannst du das dir irgendwie erklären?
Ja, also zunächst mal ist es so, dass wir Linke, die wir jetzt dann immer wieder uns schön unterhalten können darüber, was die Arbeiterklasse ist und was sie sein soll, haben dann häufiger auch mal so ein idealisiertes Bild und denken, Solidarität muss doch da sein, wenn ein objektives Klasseninteresse vorliegt, dass die Leute die Ausbeutung beenden müssen. Also jetzt in diesen ganzen abstrakten Kategorien gesprochen. Und ich bin, der ich in den 90er Jahren aufgewachsen bin, habe eben, wie du schon gesagt hast, diesen Vater mit diesem strengen Arbeitsethos gehabt. Der wäre auch niemals zum Sozialamt gegangen, selbst wenn wir am Verhungern gewesen wären. Der hätte den Teufel getan und sich da mit denen, wie er es genannt hat, den Assis da in eine Reihe zu stellen. Für ihn war das wahnsinnig wichtig. Und es ist eben so, dass schon in den 90er Jahren, nicht erst seit Hartz IV, auch im bundesrepublikanischen Sozialstaat schon fest verankert war, diese Vorstellung, dass wenn du arm bist, bist du in erster Linie selbst dafür verantwortlich. Und daraus ziehen natürlich Menschen die Konsequenz, dass sie sagen, oh Gott, ich will auf keinen Fall ins Visier geraten der anderen. Ich will auf keinen Fall dieses Stigma mir antun. Und mein Vater hat dann eben offenbar das Selbstbild gehabt, dass er immerhin noch arbeiten geht, also sich noch eine kleine Stufe über denen gesehen hat, die eben nicht arbeiten gegangen sind und auf die er dann noch herabblicken konnte. Also das Prinzip, dass man immer wieder beobachten kann, das gilt für alle sozialen Klassen gleichermaßen, nach oben buckeln und nach unten treten. Das war auch bei meinem Vater leider so.
Das heißt, die Solidarität ist ganz unten auch nicht stärker als ganz oben, wenn man so will.
Ganz so einfach würde ich es vielleicht auch nicht sagen. Meine Alltagsbeobachtung sagt mir schon, dass im Zweifel die Solidarität bei denjenigen, die wissen, was es heißt, in Armut zu leben, schon größer ist als bei denen, die keinen Bezug dazu haben. Das ist auch wissenschaftlich bestätigt, wenn ich das mal sagen darf. Der Elitenforscher Michael Hartmann hat da ganz tolle Forschung zu betrieben, viele Jahre lang. Auch mehrere Bücher dazu geschrieben, jüngst erst Die Abgehobenen. Und da kommt sehr deutlich zum Ausdruck genau das, was du jetzt gerade eben mir versucht hast, ein bisschen anders einzureden, eben dass die sogenannten Eliten, diejenigen, die oben sind, weniger solidarisch sind. Trotzdem, und das muss man dann eben auch immer wieder klar feststellen, wir leben alle im Kapitalismus, wir sind alle Männer und Frauen unserer Klasse. Das heißt, wir sind alle diejenigen, die wir aufgrund unserer sozialen Klassenzugehörigkeit, unserer Prägung, unserer sozialen Umwelt in der Vergangenheit unseres Lebens sein müssen. Hm. Und deswegen handeln wir dann natürlich auch in der Logik des Kapitalismus, in dem wir nun mal leben.
Hm. Nee, ich meinte auch gar nicht unbedingt, dass, dass arme Menschen weniger solidarisch zwangsläufig sind, sondern dass, dass sich Reiche und Wohlhabende eher als Klasse, wenn man so will, verstehen und sich eher miteinander verbünden. Also der große Investor Warren Buffett, der sagt ja mal, es ist Klassenkampf und das ist meine Klasse, die gewinnt. Und ich habe das Gefühl, dieses Verständnis, das ist bei ärmeren Menschen nicht so da, dass man sich als Klasse fühlt. Also du beschreibst zum Beispiel in deinem Werk ja auch, dass meinetwegen dein Vater sich ärgert, wenn du mit einem ausländischen Jungen spielst und dann halt sagt, nee, die wollen ja nur Sozialleistungen abgreifen, anstatt dass man sich da solidarisiert. So.
Ja, das stimmt. Und das hängt mit diesem zentralen Versprechen des Kapitalismus zusammen, von dem du auch schon gesprochen hast, nämlich: Jeder kann es aus eigener Kraft schaffen, wenn er sich nur genug anstrengt. Das ist ja sozusagen der Konsens, auf dem auch die ganze Bundesrepublik Deutschland aufgebaut ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg, diesem furchtbaren Verbrechen der Deutschen, wollte man eine stolze Nation werden, die rechtschaffen ist. Und dann gab es das sogenannte Wirtschaftswunder. Es gab die sogenannte Bildungsexpansion, nachdem Willy Brandt Kanzler wurde. Und dann gab es ja wirklich diese kurze Phase im Kapitalismus, in der man glauben konnte, es ist vielleicht wirklich möglich, dieses Versprechen einzulösen.
Und Wohlstand für alle?
Wohlstand für alle, ja, das ist das Ludwig Erhard-Zitat, ja, genau. Es hat sich eigentlich schon in den letzten 40 Jahren gezeigt, dass das Quatsch ist. Also, dass das einfach nicht wahr ist und nur diese kurze Phase eben möglich war. Und trotzdem ist dieses ideologische Denken, wir leben ja in einer Schichtgesellschaft und nicht in einer Klassengesellschaft. Schicht definiert sich ja auch dadurch in erster Linie, dass man sagt, aus eigener Kraft kann ich die Schicht auch wechseln. Es ist viel durchlässiger, während die Klassengesellschaft eine geschlossene Gesellschaft ist. Ja, das hat sich ideologisch so festgefügt und es wird im Übrigen auch bis heute in den Schulen so gelehrt, dass wir in einer Schichtgesellschaft leben. Mhm. Und nicht in einer Klassengesellschaft. Das ist ja böses DDR-Gewäsch. Das ist ja alles Quatsch, sagen dann die Lehrerinnen und Lehrer und die, vor allem die Lehrpläne. Und dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, dass in der gesamten Gesellschaft es mit der Solidarität und dem subjektiven Klassenbewusstsein ein bisschen schleppend vorangeht.
Gut, aber man könnte jetzt ja sagen, du hast ja eben das so zitiert, von wegen jeder kann es schaffen, das ist so das Leistungsethos in der Bundesrepublik. Du hast es auch geschafft, Christian. Du bist, ich meine, es gibt ja auch da von Michael Hartmann, den du schon angesprochen hast, gibt es ja Studien, beispielsweise wie viele Arbeiterkinder landen im Journalismus. So, das sind sehr, sehr wenige und trotzdem hast du es doch geschafft. Also du bist jetzt in diesem Bereich vorgedrungen, wo vor allem eher Bürgerkinder drin landen. Also könnte man sich doch fragen, wo ist das Problem, wenn du es doch beispielsweise auch geschafft hast.
Ja, ich habe im Laufe meines Lebens natürlich schon häufiger mal diese FDP-Schulterklopfer erlebt, die einem dann sagen, ja toll, ja, du bist doch unser Vorzeigekind, geh doch nach draußen und sag, dass andere es auch schaffen können. Ja. Ermutige die Leute doch und sorg nicht dafür, dass alle noch aufgehetzt werden gegeneinander. Das kenne ich. Ich habe ja eben schon beschrieben, dass ich relativ früh gemerkt habe, dass ich das niemals aus eigener Kraft geschafft hätte, in diese Position zu kommen, diesen begehrten und privilegierten Beruf zu wählen, ohne die Menschen, die jeweils mir die Klassenschranken auch geöffnet haben. Das ist generell für Menschen schwer zu akzeptieren. Für mich war es auch lange, weil wir im Kapitalismus ja unseren beruflichen Erfolg immer auf eigene Leistung zurückführen wollen. Das ist eben eine wichtige Anerkennungsquelle. So erklärt sich das. Und wenn wir das aber akzeptieren, dass das nicht der Fall ist, das führt zu, man fühlt sich dann auch freier und denkt dann, okay, ich habe jetzt auch mal ein bisschen was verstanden und muss mir nicht mehr diese seltsamen Schulterklopfer da antun.
Und ihr habt ja auch eine Kampagne gestartet, also du arbeitest bei der Wochenzeitung Der Freitag und ihr habt eine interessante Kampagne gestartet, wo es vielleicht auch gewissermaßen darum ging, Klassenbewusstsein zu stärken, könnte man sagen. Und zwar, die hieß Unten. Das war so eine Art Antwort auf MeToo. Ihr habt gesagt, wir haben durch MeToo eine große Solidarisierungswelle erlebt unter Frauen, die sexuell misshandelt worden sind. Und jetzt sagen wir, gut, jetzt sollen diejenigen, die arm sind und die im Prekariat leben, sich mal melden. Und dann habt ihr den Hashtag unten gestartet. Und das war ja tatsächlich ein sehr großer Erfolg. Und da gab es aber auch ganz verrückte Reaktionen, so wie das, was du eben beschrieben hast mit diesem Leistungsethos. Da schrieb zum Beispiel der Musiker Jan Delay auf Twitter, er finde es affig und vermessen, was ihr da gemacht habt beim Freitag. Er habe Armut selbst erlebt und, Zitat, den Arsch hochgekriegt, statt rumzujammern. Und er kann jetzt 100 Stories zu Hashtag oben schildern. Ja, was ist dir dazu eingefallen?
Ja, zuerst mal habe ich gedacht, traurig, dieser Jan Delay, andere Rapper heute, die prahlen mit ihren Bitches und der muss jetzt hier so tun, als müsste es ein Hashtag oben geben, auf den er sich dann irgendwie was einbildet. Also völlig verrückt, diese Reaktion war aber auch für uns wirklich sehr dankbar, weil da ja alles drinsteckt, womit man die neoliberale Gesellschaft analysieren, die neoliberale Klassengesellschaft, um das nochmal zu sagen, analysieren muss. Es ist so, dass wir bei dieser Kampagne damals eigentlich die Intention hatten, Menschen, die betroffen sind von Armut, die in der Öffentlichkeit vor allen Dingen in den sozialen, sogenannten sozialen Netzwerken kaum vorkommen, die sollen sich jetzt mal das Wort ergreifen und sollen ihre Geschichten schildern. Einfach damit wir mal ein Bild bekommen. Das ist dann geschehen und es gab dann eben eine solche Reaktion, unter anderem, wie du sie gerade vorgelesen hast, von Jan Delay, an der ja eines ganz besonders interessant ist. Wenn er sagt, ich habe den Arsch hochgekriegt und bin jetzt nicht mehr unten, sondern Hashtag oben. Und das, er hat es dann ja auch noch mit MeToo in Verbindung gebracht und gesagt, die Leute, die unter Hashtag MeToo posten, die können sich nicht genauso aus eigener Kraft aus dem herausarbeiten, wie die Leute, die Hashtag unten sind. So. Also da steckt ja diese Ideologie drin. Wenn man das jetzt ganz genau nimmt und ernst nimmt, man weiß, die Zahlen sind so, über 70% der Akademikerkinder in Deutschland studieren und knapp über 20% der Nicht-Akademikerkinder, da sind die gut verdienenden Facharbeiter auch schon mit eingerechnet. So, wenn man diese Zahl sich anguckt und dann Jan Delay recht gibt, dann muss man ja sagen, okay, dann sind diejenigen, die in armen Verhältnissen aufwachsen, automatisch von Natur aus dümmer als diejenigen, die in reichen und wohlhabenden Verhältnissen hineingeboren werden. Das ist ja so die Logik. Eine Logik, die eigentlich gerade in Deutschland nicht mehr unbedingt en vogue sein sollte. Also das muss man, kann man ganz leicht vom Tisch wischen. Es gab auch noch andere Kritiken, die ein bisschen differenzierter waren. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an Leute, die sowas gesagt haben wie, ja, es können doch aber auch nicht alle Abitur machen. Das ist eine total interessante Argumentation, die natürlich auf dem ersten Blick denkt man, ja stimmt, kann nicht jeder Abitur machen. Das ist aber genau dieselbe Logik, wie dieser Spruch, der gerne von Rechten immer wieder mal verwendet wurde, als das Flüchtlingsthema groß war, wir können doch nicht die ganze Welt aufnehmen. Okay, das stimmt, absolut richtig, aber das hat auch niemals jemand von links gefordert, gar nicht, wie auch. Und natürlich kann man in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht dafür sorgen, dass jeder Abitur macht. So, das habe ich damals gedacht, wenn ich das gerade noch zu Ende bringen darf, weil ich dann ein paar Wochen später nochmal drüber nachgedacht habe und dachte dann, scheiße, ist zu spät, um jetzt noch einen Artikel drüber zu schreiben. Dann fiel mir nämlich ein, warum kann eigentlich nicht jeder Abitur machen? Warum sollte man nicht sagen, lass uns eine marktwirtschaftliche Gesellschaft aufbauen, in der jeder Abitur macht, so wie die Grundschule auch ein Abschluss ist, den jeder macht, oder die Hauptschule. Jeder muss 13 Jahre zur Schule gehen bis zum Abitur. Und danach schauen wir dann mal, denn es ist ja ein beliebtes Motto in der Politik, dass man sagt, wir wollen Anreize schaffen. Man muss ja den Anreiz der Leute dahin führen, dass sie auch zum Beispiel Altenpfleger werden, dass jemand zur Müllabfuhr geht, und das kann ja nicht jeder Soziologie studieren, ist doch klar. Gut, dann machen wir's, drehen wir es um und setzen mal Anreize für die Unternehmen und sagen, okay, ich bin jetzt Abiturient, ich könnte mich jetzt entscheiden, Soziologie zu studieren, oder ich gehe auch gerne ins Pflegeheim und mache diesen Job, der ist ja auch sehr erfüllend, aber nur dann, wenn ihr mir ordentlich was bezahlt. Und zwar, wir uns da irgendwie auf einem gewissen Niveau einigen können. Sonst gehe ich Soziologie studieren, denn da bin ich auch irgendwie arm, aber ich habe ein schöneres Leben. Warum machen wir es nicht einfach so? Lass uns das doch so machen.
Ja, es ist generell natürlich ein bisschen lustig, das Argument, dass nicht jeder Abitur machen könne. Denn ich meine, vor ein paar Jahrhunderten hatten wir noch gigantische Analphabetenquoten. Und mittlerweile kann fast jeder in dieser Gesellschaft lesen und schreiben. Da muss es ja auch vielleicht in ein paar Jahrzehnten möglich sein, dass jeder die Chance hat, ein Abitur zu machen. Jetzt bist du ja vor allem auf die Kritik natürlich nochmal eingegangen an MeToo. Es gab aber ja vor allem eine riesige Solidarisierungswelle auf Twitter, was ja eigentlich ein Netzwerk ist, wo vor allem Journalisten unterwegs sind in Deutschland. Deutschland und wo man wenig mitbekommt von Menschen aus dem Prekariat. Und es gab da eine große Welle. Vielleicht möchtest du uns davon ja auch berichten.
Ja, also da würde ich gerne noch mal ganz kurz ein bisschen ausholen, wie das überhaupt entstanden ist.
Ja.
Ich bin beim Freitag zuständig für eine Doppelseite, die nicht an irgendein Ressort gebunden ist, nicht Politik, Kultur oder so, sondern das sind so die beiden wichtigsten Seiten der Woche, die titeln wir in der Regel auch, und ich habe irgendwann gesagt, wir müssen mal etwas machen zum Thema Klassenpolitik. Am besten eröffnen wir das mit einem Text, der die Frage stellt, wieso gibt es eigentlich noch kein MeToo für das Prekariat? So, und dann hat die Soziologin Britta Steinwachs uns einen ganz tollen Text dazu geschrieben. Und in der Redaktionskonferenz kam natürlich sofort die Idee auf, wir machen den Hashtag natürlich, ist doch ganz klar. Und da muss ich gestehen, war ich am Anfang sehr skeptisch, weil ich dachte, oh Scheiße, wir sind nicht nur eine kleine Zeitung, sondern das Thema ist auch echt komplex. Wir wissen genau, wer sich auf Twitter und so rumtreibt, bei Facebook sich äußert, wer retweetet wird, wer viele Likes bekommt. Das sind eben in aller Regel die Leute, die nicht von Hashtag unten betroffen sind und auch es niemals waren, so. Wir haben es dann trotzdem gemacht, glücklicherweise, und es ist ein Riesenerfolg geworden, und besonders gefreut hat mich neben den vielen Reaktionen der Betroffenen, die sich extra bei Twitter auch angemeldet haben, dass auch, wie du sagst, die Kolleginnen und Kollegen im Journalismus das aufgenommen haben und auch positiv, von Zeit über FAS bis verschiedenen Radiosender und auch im ARD-Morgenmagazin wurde darüber berichtet, das war ganz famos. Und sogar Sarah Wagenknecht von der Linkspartei hat in einer Rede im Bundestag den Kolleginnen und Kollegen von der FDP mal empfohlen, gehen Sie mal auf Twitter und geben Sie mal den Hashtag unten ein, da sehen Sie, was wirklich los ist im Land. Also das ist natürlich genau das, was man als Zeitung heute im Idealfall noch machen kann, nämlich eine Debatte auslösen. Das war großartig.
Ja, das ist, glaube ich, auch sonst allen zu empfehlen, sich vielleicht mal auch heute mit jetzt etwas zeitlichem Abstand anzuschauen, was da unter unten zu finden war auf Twitter. Nun muss man aber auch sagen, dass nicht alle Zeitungen ganz so solidarisch reagieren und sich auch sonst nicht allzu sehr solidarisieren mit den Armen. Und da hast du selbst zu geforscht, interessanterweise. Du hast eine Studie herausgegeben oder hast selbst recherchiert, wie die Bild-Zeitung Erwerbslose diskriminiert. Was hast du da genau herausgefunden?
Erstmal ist wichtig noch zu sagen, dass ich diese Studie auch nicht alleine gemacht habe, sondern ebenfalls wieder mit der Soziologin Britta Steinwachs, die auch schon den Hashtag unten entscheidend mitgeprägt hat. Bei dieser Studie ging es darum, uns eine ganz spezielle Debatte, die die Bild-Zeitung im Jahr 2010 ausgelöst hat, anzuschauen. Und zwar damals, vielleicht erinnern sich die Älteren noch, gab es den Deutschlands frechsten Arbeitslosen mit Namen Arno Dübel, der laut Selbstauskunft seit über 30 Jahren nicht mehr gearbeitet hat. Der war damals Mitte 50 und stolz darauf ist, von Stütze zu leben, weil wer arbeitet, ist ja doof. Das war so die Erzählung, ganz einfach gestrickt. Und das haben die über Monate hinweg weitergemacht. Interessant an der Sache ist, dass ausgerechnet zu Beginn des Jahres 2010 das Bundesverfassungsgericht entschieden hatte, dass die Regelsätze für Hartz IV nicht nachvollziehbar errechnet sind und deshalb verfassungswidrig sind. So, die Bundesregierung musste also das Ganze neu berechnen und es ist natürlich eine Debatte in Gang gekommen. Die Bild-Zeitung hat das offensichtlich dann nicht ganz uneigennützig genutzt und hat dann diesen Arno Dübel nach vorne gepusht. Und interessant an dieser Debatte war ja nicht, dass die Bild-Zeitung auf diesen Mann draufgehauen hat und auf Hartz-IV-Empfänger damit stellvertretend, das machen die schon immer. Ja. Interessant war, was wir an Leserinnen und Leserkommentaren online unter diesen Artikeln gefunden haben. Da gab es teilweise ganz erschreckend menschenverachtende Argumentationen. Also da ging es wirklich bis hin dazu, dass man sagte, diesen Typen muss man entweder erschießen oder in ein Lager stecken. Diese klassischen rechtspopulistischen, rechtsextremen Argumentationsweisen, die heute ja immer mehr en vogue werden, die waren damals noch eingehegt in diesem Online-Kanal. Und wir haben da sozusagen es schon brodeln und köcheln sehen unter dem Kessel. Und erst als die AfD auftrat, ein paar Jahre später, ist dieser Deckel dann aufgeflogen. Und wir haben da die ganz frühe Verbindung von Leistungsethik, will ich es eigentlich nicht nennen, von diesen Leistungsgesellschaftsfanatismus, würde ich vielleicht eher sagen, mit diesen klassisch rechten Denkmustern gehabt, den die AfD heute ja in Perfektion vereint.
Ja, und bis heute hat sich ja eigentlich wenig daran geändert. Oder also ich erinnere mich, dass als jetzt die Hartz-IV-Sanktionen für teilweise verfassungswidrig erklärt worden sind, ja, du weißt ja selbst, was stand auf Seite 1 der Bild?
Ja, wieder genau das Gleiche, was da eben immer steht. Ja. Also ist doch ganz klar, jetzt haben die Hartz-IV-Empfänger einen schönen Lenz und der arme Steuerzahler muss dem bösen Hartz-IV-Empfänger jetzt schon wieder mehr bezahlen.
Ja, da stand wortwörtlich, Deutschlands faulster Arbeitsloser jubelt, jetzt gibt's Hartz-IV auf dem Silbertablett.
Ja, auf dem Silbertablett. Ja. Unglaublich, ja.
Also da, das ist tatsächlich unglaublich, was man da erlebt im deutschen Journalismus. Und das liegt aber auch sicherlich daran, wenn man sich die Herkunft anschaut, wo kommen die Menschen her, die journalistisch tätig sind, oder? Also die, die bei den großen Zeitungen arbeiten, die kommen relativ selten von unten oder Hashtag unten.
Ja, da gibt es auch ganze Doktorarbeiten, die dazu geschrieben wurden. Eine davon von Clarissa Luke heißt die, glaube ich, die Soziologin, die bei Michael Hartmann promoviert hat, die hat sich das journalistische Feld mal angesehen und kam zu dem Ergebnis, dass mehr als 3/4 aller Journalistinnen und Journalisten in Deutschland eine Herkunft haben, also deren Eltern haben dann als Angestellte oder als Beamte im gehobenen oder im höchsten Dienst gearbeitet. Und dann gibt es noch eine andere Studie, die ich interessant fand, von dem Politikwissenschaftler Peter Ziegler. Der hat sich mal Journalistenschüler angesehen. Also Journalistenschulen sind nicht verpflichtend, wenn es um die Journalistenausbildung geht, aber jeder will dahin, weil wenn man dort ein Ticket bekommt, dort seine Ausbildung machen darf, dann ist die Karriere eigentlich gesichert. Mhm. Und auch die soziale Herkunft dieser Schüler hat er erforscht und er kam zu dem Ergebnis, dass mehr als 3/4 diese Herkunft hatten. Und kein einziges Mal, er hat wirklich mehrere Jahrgänge durchforstet, kam diese Herkunft als des Arbeiters vor. Also das gibt es einfach faktisch fast gar nicht. Natürlich ist es dann so, dass das sich niederschlagen muss nachher in der Berichterstattung. Da muss man ja gar kein Verschwörungstheoretiker sein, wenn die Sozialstruktur ist, wie sie ist. Es ist wahnsinnig schwer in Deutschland aus einem nicht akademischen Elternhaus zu stammen und dann Journalist zu werden.
Mhm. Und du bist dann ja später auch an die Universität gegangen, du hast studiert. Und wie war das dann dort für dich? Also du hast ja erzählt, dass du der Einzige bist aus deiner Familie, der studiert hat. Wie war das dann in diesem Milieu?
Ich habe mich erstmal gefühlt wie ein Alien. Also es war so, dass ich bis kurz zuvor noch jeden Tag ganz normal in meinem Dialekt gesprochen habe. Das ist jetzt bei uns in der Pfalz sehr üblich, mehr als vielleicht anderswo. Insofern ist das ein ganz besonders prägnantes Beispiel, aber natürlich nicht das Einzige. Vor allen Dingen war es so, dass ich an Kleinigkeiten immer wieder gemerkt habe, dass ich irgendwo nicht dazugehöre zu diesem neuen studentischen, akademischen Milieu. Ich wollte dann relativ schnell politisch aktiv werden zum Beispiel und bin in entsprechende linke Gruppen gegangen und ich habe mir das vorher offenbar sehr romantisch vorgestellt, weil ich dachte, ja, so einen wie mich werden die da erst recht mit offenen Armen empfangen und da wird es auch sicher einige geben, die eine ähnliche Herkunft haben wie ich. Überhaupt nicht. Also da kam es dann immer wieder vor, dass ich entweder wegen meines Dialekts gefoppt wurde oder eben, weil ich bestimmte Theorien nicht kannte oder weil ich noch nicht so auf Zack war, was die Idee des Sozialismus oder das, was wir eigentlich alle erreichen wollen, anging. Dass ich nicht nur dieses Name-Dropping nicht hingekriegt habe, ich habe auch dann auch das Falsche gesagt. Also sowas wie, die SPD ist vielleicht ja doch nicht so schlimm, da können wir ja doch, und dann natürlich, dann geht's gleich richtig los, ohne erstmal zu überlegen, okay, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Also darüber wollte überhaupt niemand was wissen. Es ging ausschließlich darum, bist du jetzt schon auf Linie oder nicht? Und das wirkt sich natürlich für jemanden, der dieses ganze habituelle Getue, dass man im akademischen Zirkus so an den Tag legen muss, niemals gelernt hat. Als solcher ist man da natürlich besonders wird man sofort ausgeschlossen. Da gibt es gar keine Chance.
Ja, du hast ja auch dazu ein Buch geschrieben, das heißt Proleten, Pöbel, Parasiten, warum die Linken die Arbeiter verachten. Und ich glaube, da war es relativ klar, was du damit bezwecken wolltest, dass es da auch mal darum ging, quasi in die linke Debatte einzuwerfen, dass gerade Arbeiterkinder sich da häufig diskriminiert fühlen. Was mich jetzt vielleicht noch interessieren würde, wäre, was möchtest du mit deinem literarischen Erstlingswerk, was jetzt neu erschienen ist, erreichen? Denn du schreibst zum Beispiel da drinne von den über Generationen hinweg vererbten Sozialhilfekörpern. Und das erinnert mich beispielsweise an Emile Zola, der versucht hat, so eine Art Natur- und Sozialgeschichte von Familien zu zeichnen. Also der versucht hat, sowohl naturwissenschaftlich, aber auch soziologisch zu gucken, wie die Gesellschaft aussieht. Daran hat mich das erinnert und von daher habe ich mich gefragt, was möchtest du mit deinem Buch bezwecken?
Den Kommunismus erreichen, ganz klar.
Ja?
Ja, nichts, kein bisschen geringer. Nein, also auch der Vergleich mit Zola, der mich natürlich sehr ehrt, ist natürlich zu hoch gegriffen, das weißt du sicher auch. Es ist ja so, dass ich dieses, wie du gesagt hast, dieses Sachbuch vorher geschrieben habe, das sich eher an meine linken Freunde gewendet hat, mhm, und ein bisschen, wie man heute so schön sagt, ein bisschen Sensibilität erzeugen sollte, mhm, bei diesen Menschen.
Ich glaube, man sagt heute Awareness.
Ja, ich habe den auch im Kopf gehabt, wollte es aber dann doch nicht sagen. Sensibilität finde ich da schöner, mhm, das versteht man auch viel mehr. Auf jeden Fall ist es so, dass ich dann bei diesem Buch Ein Mann seiner Klasse jetzt relativ schnell gemerkt habe, das muss ein rein literarischer Zugang zu diesem, mhm, Thema sein, denn Literatur kann etwas, das ein Sachbuch, was Journalismus und was Wissenschaft am allerwenigsten können, nämlich Empathie erzeugen. Also wir leben für die Dauer der Lektüre eines literarischen Werkes ein anderes Leben. Wir schlüpfen in diese Person hinein. Und wenn sie uns auch noch so fern liegt in unserer eigenen Lebenswirklichkeit, wir tun das. Und wir werden nicht nur empathiefähig, wir fühlen nicht nur mit, sondern wir merken auch, dass ein Leben sich verändern kann, dass jedes menschliche Leben sich verändern kann und damit auch natürlich das Politische, weil politische Strukturen sind immer von Menschen gemacht und können auch immer von Menschen geändert werden, wenn sie es denn nur wollen. Wenn du mich jetzt nach einem Ziel mit diesem Buch fragst, dann würde ich am ehesten sagen, im Sinne dieser Kraft der Literatur möchte ich bei Lesungen und in Gesprächen mit anderen Menschen generell erfahren, wie Sie das so sehen. Wo haben Sie sich wiedergefunden? Was sind Ihre Geschichten? Vielleicht hat das irgendwie heilsame Wirkung für einige Leute. Für mich hatte es das definitiv, dass man einfach dieses Thema nicht mehr tabuisiert, in Armut aufwachsen, sondern dass man darüber ins Gespräch kommt untereinander und am besten in diesem geschützten Rahmen, dass da man über ein Buch redet, das dieses Thema behandelt.
Ja, dann danke ich vielmals für das Gespräch. Kann nur nochmal empfehlen, auch das Buch zu kaufen. Ein Mann seiner Klasse von Christian Baron ist im Klaassen Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Es ist sehr lesenswert, auch bei mir, gerade was du sagtest, dass es die Empathie stärkt, dass es das Verständnis stärkt, mehr als jedes Sachbuch es machen könnte. Da muss ich zustimmen. Genau das ist der Fall. Und ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke für die Einladung. Und nächstes Mal ist dann auch Wolfgang wieder aus der Oper zurück. Ich habe ihn heute vertreten.
Ja, Prosit.
Prost.
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!